Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik.
Fragen zur Erziehung.
Neuigkeiten aus Kitas,
Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei.
Herzlich willkommen zu Bildung in Thüringen. Mein Name ist Richard Schäfer und heute habe ich in der Sendung auch einige Helferinnen und Helfer, die mir bei den verschiedenen Themen zur Seite stehen. Und das sind heute Jana Bonn, Felix Heubaum und Johanna Senz. Und herausgesucht haben wir die folgenden Themen. Es gibt ein Urteil zur Bezahlung der Schulleiter. Wir beschäftigen uns mit Lehramtsanwärtern und Anwärterinnen und Gewerkschaften und werfen einen Blick auf den Thüringen-Monitor. Das alles hier in der nächsten Stunde und Sie können natürlich auch anrufen. 737 und 4 mal die 8 ist die Nummer hier im Studio. Aus Termingründen haben wir diese Sendung vorproduziert.
Bildung in Thüringen. Auch zu hören im offenen Kanal Jena am 2. und 4. Sonntag im Monat ab 16 Uhr.
Im nächsten Beitrag beschäftigen wir uns mit einem Urteil des Bundesarbeitsgerichtes zur funktionsgerechten Vergütung. Demnach muss einer Schulleiterin entsprechend ihrer Tätigkeit Gehalt nachgezahlt werden.
Eine angestellte ständige Vertreterin des Schulleiters eines Förderzentrums hat Anspruch auf Eingruppierung in die Entgeltgruppe E14 seit der dauerhaften Übertragung dieser Funktion. Das hat das Bundesarbeitsgericht nach einer Klage der GEW Thüringen mit Urteil vom 4.8.2016 entschieden. Nun liegt auch die begründete Fassung vor. Das Urteil hat positive Auswirkungen für viele Beschäftigte und weitreichende finanzielle Konsequenzen für das Land Thüringen. Bisher hat die Pädagogin zwar die Aufgabe einer Schulleiterin erfüllt, wurde aber jahrelang lediglich wie eine Lehrerin bezahlt. Im konkreten Fall macht das eine Gehaltsdifferenz in Höhe von ca. 900 Euro brutto pro Monat aus. Seit Oktober 2011 ist die Pädagogin als stellvertretende Schulleiterin bestellt und hat daraus nun einen Anspruch auf Nachzahlung in Höhe von ca. 50.000 Euro brutto. Die GEW Thüringen hat jetzt das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport aufgefordert, die Ergebnisse des Urteils des höchsten Arbeitsgerichts Deutschlands auf die vielen Angestellten mit dauerhaft übertragenen Funktionen an den ca. 800 staatlichen Schulen umgehend zu übertragen.
Welche Konsequenzen dieses Urteil hat, das verrät mir nun mein Co-Moderator Michael Kummer.
Ja, also welche Konsequenzen das hat fürs Ministerium? Na, zunächst einmal, dass die höchstrichterliche Rechtsprechung anzuerkennen ist. Also ein höheres Gericht in Deutschland auf Arbeitsrechtsebene gibt es nicht. Das heißt, dieses Urteil ist auch umzusetzen. Das heißt, diese Lehrerin, für die die GEW geklagt hat, bekommt ihre zu wenig gezahlten Gehälter und ihre Besoldung seit 2011 nachgezahlt. Und das sind immerhin ca. 50.000 Euro.
Das würde jetzt alle anderen Kolleginnen und Kollegen, die in der gleichen Richtung geklagt haben, auch betreffen?
Ja, insofern sie auch so eine Klage anhängig machen, weil das wird dann nicht nochmal neu verhandelt vor dem Arbeitsgericht und geht dann wieder zum Bundesarbeitsgericht. Das machen die nicht, sondern die verweisen einfach darauf, es gibt dazu ein Urteil höchstrichterlich und daran kann man sich und soll man sich orientieren. Das heißt, alle, die davon betroffen sind, haben gute Chancen, dass in ihrem Fall genauso entschieden wird. So, und das sind nach unseren Schätzungen, sind das circa 100 Personen in Thüringen, die es betrifft, also Schulleiter oder stellvertretende Schulleiter, die diese Tätigkeit seit Jahren machen, aber als Lehrer bezahlt werden. Das heißt, der Job hat mehr Verantwortung, es ist ein anderer Job, der muss geleistet werden, aber das Land war nicht bereit, dafür auch entsprechend in die Tasche zu greifen und die Leute entsprechend zu bezahlen, wie es in allen anderen Bundesländern im Übrigen auch üblich ist.
Das heißt, der Freistaat muss jetzt tief in die Tasche greifen, um diese Lücke zu schließen.
Zunächst erstmal bei dieser einen Schulleiterin, für die wir geklagt haben. Wie gesagt, die anderen müssen sich zur Klage entschließen. Wir haben selber im Haus einige von diesen Klagen anhängig. Genau, und dann kommt es darauf an, wie das umgesetzt wird. Das kann natürlich noch mal ein paar Wochen, ein paar Monate dauern, aber prinzipiell kommt das Ministerium nicht an einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts vorbei.
Es bleibt also abzuwarten, wie das jetzt umgesetzt wird und man kann alle die Kolleginnen und Kollegen, denen es ähnlich geht oder die in anderen Funktionen unterbezahlt tätig sind, schon über längere Zeit als Abordnung, Befristung ermutigen, sich zu erkundigen, ob es möglich ist, sich zu wehren.
Genau. Also es geht immer darum, dass der Begriff heißt funktionsgerecht. Das heißt, die Funktion, die ich ausübe, dauerhaft im Einverständnis von Arbeitnehmer und Arbeitgeber, für die muss auch bezahlt werden. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Ne? Für das, was ich tue, für das werde ich bezahlt. Und das muss das Ministerium auch in seinen eigenen Reihen machen. Und das betrifft auch, wenn man weiterdenkt, natürlich nicht nur die Schulleiter, sondern auch andere. Das wird aber auszufechten sein. Leute, die sich unsicher sind, können als Mitglied der Gewerkschaft natürlich sich an ihre Gewerkschaft, in dem Fall die GIW, wenden und von den Juristen beraten lassen, beziehungsweise...
Danke, Michael Kummer.
Ja, okay.
Musikalisch geht es weiter mit Chewbacca, The Shape of Scar to Come. We'll be right back.
última vez, la última suerte, la próxima vez, tu última vez. Dans des moments de luxure, tu modifies ton histoire. Ne fais pas de bêtises, demain il sera trop tard. Maintenant, plus de hasard, tu as jeté les dés. La partie est truquée, tu as mal parié. Tu as choisi la haine, t'as chassé l'espoir. Soudain ta vie se brise et c'est déjà trop tard.
Bildung in Thüringen.
Sie können die Sendung nachträglich hören in der Wochenaudiothek auf der Internetseite von Radio Frei www.radio-frei.de und als Podcast auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft www.gew-thüringen.de. Gast im Studio ist heute Jana Bonn und sie beschäftigt sich bei der GEW ganz intensiv mit den Lehramtsanwärterinnen und Anwärtern. Guten Tag, Jana.
Guten Tag und vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du da bist und wir wollen uns jetzt mal an dieses heiße und spannende Thema heranwagen, Lehramtsanwärter und Gewerkschaften beziehungsweise Pädagogen und Gewerkschaften überhaupt.
Ja, also allgemein gesprochen ist es erstmal wichtig, eine eigene Interessenvertretung zu haben, die sich spezifisch für die Interessen der eigenen Berufsgruppe einsetzt. Also frei nach dem Motto, gemeinsam sind wir stark. Die GEW organisiert ja den gesamten Bildungsbereich, also nicht nur Lehramtsanwärter und Lehramtsanwärterinnen, sondern eben den gesamten Bildungsbereich. Das ist einfach sinnvoll, weil alle Bildungsbereiche aufeinander aufbauen, aufeinander verwiesen sind und miteinander vernetzt sind. Ein Beispiel, also sind Arbeitsbedingungen in Kitas, Grundschulen und auch weiterführenden Schulen nicht ausreichend gut, wirkt sich das zum einen auf die Kinder, auf die Schülerinnen und Schüler negativ aus, zum anderen aber eben auch auf das gesamte Bildungssystem, das eben eins ist, das aufeinander aufbaut. Okay, ist okay.
Was macht die GEW da anders als andere Verbände? Warum sollte ich als Lehramtsanwärter ausgerechnet in diese Gewerkschaft gehen?
Du hast vollkommen recht, es gibt weitere Verbände, die sich zum Beispiel den Lehrerinnen und Lehrern widmen. Das aber ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Bildungsbereich. Die GEW, und das halte ich für persönlich als eine der Stärken der GEW, kümmert sich eben um den gesamten Bildungsbereich. Also da gehören, das ist ein gesamtes Gebäude, das aufeinander aufbaut. Der Bildungsbereich ist nicht in isolierte Bausteine zu zerteilen, sondern als gesamtes Gebäude wahrzunehmen, zu organisieren. Und so werden eben in der GEW die Interessen vertreten.
Von der Kita bis zur Hochschule.
Exakt, genau. Das. Auch über Goethe-Institute, über Volkshochschulen, wirklich jedweder Bildungsbereich von der Kita bis zur Universität, bis zur Hochschule wird vertreten.
Das ist natürlich etwas anderes als ein Berufsverband, der sich nur jetzt zum Beispiel mit den Berufsschullehrern oder mit den Schulleitern beschäftigt.
Genau, und da wäre ein wichtiges Schlagwort auch die Solidarität, die da deutlich wird. Also ein Beispiel auch für Solidarität, wie sie mir im als Lehramtsanwärterin auch bewusst wurde, ist das Stichwort verbeamtete und angestellte Lehrerin, die eben tatsächlich dieselbe Arbeit leisten, aber nicht das gleiche Gehalt bekommen. Es finden sich also solidarisch Menschen zusammen in der GEW, die gemeinsam handeln, um ihre Interessen zu vertreten. Und das ist eben als Einzelner schwierig. Und deswegen halte ich das also Solidarität für einen ganz wichtigen Baustein von uns. Solidarität ist aber auch in weiteren Richtungen zu verfolgen. Also zum Beispiel ist es interessant, einen Austausch haben, also in einen Dialog zu treten, zum Beispiel als Junglehrer, als Junglehrerin mit in Anführungsstrichen älteren Hasen in Kontakt zu treten und sich auszutauschen.
Ja, und ganz wichtig ist natürlich die Tarifarbeit für die GEW-Mitglieder, dass sich also die Gewerkschaft für alle einsetzt, um entsprechend gerechte Entlohnung zu haben. Wir hatten im ersten Beitrag ja das Beispiel der Schulleiterin, die jetzt lange geklagt hat und mit Hilfe der GEW jetzt zu ihrem Recht kommt und ihr Gehalt nachgezahlt bekommt. Jana, was macht denn die ganz konkreten Reize für Lehramtsanwärter aus, Mitglied dieser Gewerkschaft zu werden?
Da fange ich auch gleich bei meinem letzten Stichwort nochmal an, dem Stichwort der Solidarität. Nur so können wir für Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter das erste Jahr im Vorbereitungsdienst eine kostenlose Mitgliedschaft anbieten. Also das wird solidarisch ermöglicht und kommt eben dem dann noch geringen Gehalt des Lehramtsanwärters, der Lehramtsanwärterin entgegen. Da wären aber auch so harte Fakten wie eine Schlüsselversicherung, also wenn der Schulschlüssel verloren geht. Für die gesamte Schließanlage kostet so ein Schlüssel sehr, sehr viel. Also da gibt es dann eine Versicherung, wenn man bei uns Mitglied ist. Auch der Rechtsschutz ist von Interesse für Berufsanfänger und für Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter und auch die Berufshaftpflicht. Für mich war es damals einfach auch gut, nicht nur zu wissen, ich habe einen starken Partner, auf den ich mich verlassen kann da an der Seite, sondern für mich war es auch wohltuend, mir um derlei Dinge keine Gedanken mehr machen zu müssen, was gerade im Vorbereitungsdienst, so wird das Referendariat in Thüringen genannt, entlastet und den Kopf frei macht für das, was jetzt auch wirklich ansteht.
Jana, zwei Fragen noch dazu. Was tut die GEW, damit sich die Lehramtsanwärter in dieser Gewerkschaft wohlfühlen? Das ist Punkt eins. Und der zweite Punkt, wenn sie sich denn darin wohlfühlen, wie können sie denn in dieser Gewerkschaft aktiv werden?
Mhm. Also zur ersten Frage erst einmal, was tut die GEW für Lärmsanwärterinnen und Lärmsanwärter? Zum einen erst einmal auch vor Ort sein und zuhören. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Also wirklich die Belange und Bedürfnisse, Probleme, Fragen, Unsicherheiten zu hören, aufzunehmen und auch wirklich mit in die Landesgeschäftsstelle zu nehmen und darüber nachzudenken, wie kann man daraus etwas machen, wie kann man konstruktiv damit umgehen. Zum anderen fundierte Infos bereitstellen. Also zum Beispiel gibt es ja die Mitgliederzeitschrift für Thüringen, es gibt die Bundeszeitschrift, es gibt ein Newsletter, es gibt Broschüren, Infomaterialien für unsere Mitglieder. Also für die GEW ist es wichtig, Mitglieder fundiert über arbeitsplatzbezogene und bildungspolitische Fragen und auch Entwicklungen zu informieren. Und auch ganz konkret für die Lehramtsanwärter haben wir Rechte erstritten. Und zwar ist das zum einen eine Fahrtkostenrückerstattung. Dazu vielleicht noch ganz kurz die Erläuterung. Die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter fahren circa einmal in der Woche zum Studienseminar. Diese Fahrtkosten werden rückerstattet. Das hat die GEW neu erstritten. Ebenso werden auch das hat die GEW erstritten für die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, die Buchkosten rückerstattet. Wie das genau funktioniert, teilen wir persönlich unseren Mitgliedern mit und unterstützen sie auch darin. Darüber hinaus, wenn man vor allen Dingen ans Ende des Vorbereitungsdienstes denkt, unterstützen wir beim Berufseinstieg, geben zum Beispiel Informationen für die Bewerbung in den Schuldienst und unterstützen aber auch im Schulalltag. Das ist natürlich dann für Vorbereitungsdienst als auch Berufseinstieg interessant. Deine zweite Frage ging ja in die Richtung, wie kann man als GEW-Mitglied aktiv werden? Da gibt es sicherlich sehr viele Möglichkeiten, die individuell auch unterschiedlich reizvoll sein werden. Also einmal als Mitglied überhaupt vor Ort da sein, zum Beispiel in Kreisverbänden. Man kennt sich, man hilft sich. Also insofern auch Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen vor Ort oder auch die GEW dann auf Missstände hinweisen. Wo gibt es Probleme, wo gibt es Knackpunkte? Man kann sich aber auch, wie wir ja auch schon gehört haben in der Sendung, wie Johanna und Felix beim Radio engagieren. Also da gibt es vielfältiges Spektrum, wie man da ehrenamtlich tätig werden kann.
Jana, wie muss man sich denn jetzt die Arbeit mit den Lehramtsanwärterinnen in der GEW vorstellen? Gibt es da regelmäßige Mitgliederversammlungen? Gibt es da regelmäßige Fachtagungen? Oder wie ist diese Arbeit da organisiert?
Ja, also ich bin auf jeden Fall die Ansprechpartnerin bei der GEW Thüringen für Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter. Was prädestiniert mich überhaupt dazu, diese Ansprechpartnerin zu sein? Ich habe Germanistik und Geschichte studiert und mit dem ersten Staatsexamen abgeschlossen und habe diesen Sommer das zweite Staatsexamen am Gymnasium erfolgreich abgelegt und weiß also gewissermaßen, wovon ich rede und weiß auch, wovon die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter reden und kenne also diese Situation, in der sie sich befinden, kann insofern auch für sie neue Überlegungen unterstützen und weiterhelfen. Und zum anderen gibt es aber eben auch Seminare und Fortbildungen, die wir anbieten in regelmäßigen Abständen. Also auch so unterstützen wir die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter. Das ist natürlich auch weiterhin interessant für den Bereich Lehramtsstudierende und auch für Junglehrerinnen und Junglehrer.
Und vermutlich gibt es auch die Möglichkeit, sich über die Internetseite der GEW zu informieren oder auch einzubringen.
Auf jeden Fall, die ist immer auf dem aktuellsten Stand. Dort findet man die neuesten Informationen.
Und alles, was man so für den Lehreralltag braucht. Das war Jana Bonn. Vielen Dank, dass du da warst.
Gerne.
Hier geht es weiter mit Musik. Die Verandas mit Lemon Pop und The Wafers mit Inigo.
Ha ha ha, baby, don't get me wrong. You have been singing the same old song again, and now you're saving all your loving for someone who's loving you. Lemon pop, it's all a mess. Since you started going out, I've been seeing you much.
speechless. I've forgotten what the past has done. My eyes are still on you. If this is love, I'm getting off. Take me home. I've had enough. A disgrace. Wipe the smile, the frown, the tears from your face, and accept the love you lost without a trace. Little girl, it'll turn out fine. Put your faith in love, and you might find that everything falls into place just like it should. If this is love, I'm getting off. Take me. I've had enough.
Bildung in Thüringen in Erfurt zu hören auf 96,2 MHz auf Radio Frei.
Wir kommen jetzt gleich zum nächsten Beitrag. Es geht um eine Studie des Soziologischen Instituts aus Jena. Der Thüringen-Monitor wird jährlich rausgegeben. Aber bevor wir das gleich machen, wollen wir nochmal ganz kurz die Gelegenheit nutzen, um uns gegenseitig vorzustellen, weil seit neuestem die Sendung in Bildung in Thüringen zwei neue Mitarbeiter hat. Und einen davon bist du, Johanna. Wie bist du hergekommen?
Ich bin Johanna. Ich bin Studentin gewesen und habe mich dann irgendwann vor ein paar Jahren auch dazu entschlossen, der GW beizutreten. Ich habe Lehramt studiert in Jena und irgendwann auf einem Markt der Möglichkeiten ist so ein sympathischer junger Mann gewesen, der mir die GW versucht hat näher zu bringen. Und da ich insgesamt der gewerkschaftlichen Vertretung sehr positiv gegenüber eingestellt bin, dachte ich mir, trete ich mal ein, weil ich es immer wichtig finde, sozusagen gemeinschaftlich, gemeinsam mehr erreichen zu können als alleine. Genau, das ist schon ein paar Jahre her. Seitdem war ich, muss ich ehrlich sagen, eher nicht ganz so aktiv, weil ich auch sehr beschäftigt war natürlich mit meinem Studium und habe jetzt aber den Weg hierher gefunden ins Radio und finde es eine tolle Sache, auch als Gewerkschafterin sozusagen für die Belange von anderen Menschen, mit denen ich mich solidarisiere, hier im Radio zu sein. Und du, Felix?
Ich glaube, bei mir ging der Weg ein bisschen anders. Ich bin in Jena seit ein paar Jahren bei den Falken aktiv, so eine Jugendbildungsorganisation, die sich, naja, vielleicht irgendwo zwischen SPD und Gewerkschaft bewegt. Und also allein aus der politischen Arbeit heraus scheint mir die Organisation von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen eine sinnvolle Sache zu sein. Bin deswegen damals in die GW eingetreten und wie viele andere Studis muss ich neben dem Studium auch arbeiten. Und die konkrete Erfahrung wäre vielleicht nicht nötig gewesen, aber die Ungleichheit zwischen dem Arbeitgeber und den Arbeitnehmern, würde ich sagen, ist was man zumindest versuchen kann auszugleichen durch die Organisation dieser. Und deswegen bin ich zur GEW gekommen und fand das Projekt auf jeden Fall ziemlich cool, über Radio Ideen zu verbreiten und in Kontakt mit der Außenwelt zu treten, und bin deswegen hergekommen.
Schön. Dann nach unserer kurzen Vorstellung hier wollen wir jetzt auch mal inhaltlich unseren ersten Beitrag hier unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Und zwar haben wir uns rausgesucht den Thüringen-Monitor. Der ist vor einigen Tagen offiziell herausgegeben worden. Felix, möchtest du erzählen, worum geht es? Was ist der Thüringen-Monitor? Wer macht den? Ja, erzähl mal.
Ja, ich versuche ganz kurz ein paar Eckpunkte wiederzugeben. Also wie du schon richtig sagst, das Projekt besteht schon eine ganze Weile, wird 2000 jedes Jahr herausgegeben vom Soziologischen Institut. Wissenschaftliche Leitung Professor Heinrich Best. Und seit 2011 gab es einen Wechsel, genau, seit 2011 macht es der Herr Best. Und Befragungszeitraum war von 30. Mai bis zum 25. Juni. 1001 Personen wurden per Telefon befragt. Und es geht um die Demokratieeinstellung der Bevölkerung anhand von einer nahezu unüberschaubaren Vielfalt von ganz vielen Variablen. Und das würde ich sagen, sind so die Grund.
Man kann sich das also richtig vorstellen, wie man sich ein Telefoninterview vorstellt. Da werden Fragen vorgelesen und die Menschen dürfen dann, die angerufen werden, sagen, ja, stimme ich zu, stimme ich nicht zu oder finde ich anders oder sonstiges. Gibt es denn noch etwas, was du dazu sagen kannst, was sonst noch der Thüringen-Monitor, was den so anders oder besonders macht? Also
ich würde einerseits sagen, das hat das Institut selber in seinem Vorwort auch relativ gut rausgestellt. Das ist ja eine schwierige Frage. Ein Auftrag der Politik, also von der Landesregierung, geht hier an eine wissenschaftliche Institution, die jetzt diese Erhebung machen soll. Und man kann sich vielleicht fragen, wie sieht es denn aus, wenn es ein politischer Auftrag ist? Ist denn die Organisation selber behaftet? Ja, hat sie selber ein Werturteil oder soll das jetzt möglichst objektiv sein? Und ich finde auf jeden Fall, dass das die Leute dort gut umgesetzt haben, indem sie sagen, dass sie als Wissenschaftler natürlich auf Objektivität abzielen müssen, aber dass es jetzt auch nicht so ist, dass sie überhaupt keine Verbindung haben zu dem, was sie machen, und fühlen sich der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verpflichtet und auf deren Basis versuchen sie, diese Erhebung durchzuführen. Mhm. Nachdem wir jetzt einen groben Eindruck davon bekommen haben, wie diese Studie aufgestellt ist, Johanna, ist natürlich die spannende Frage, was sind dabei rausgekommen?
Dazu lässt sich natürlich einiges sagen. Diese Studie ist über 100 Seiten stark, wenn man sich das Gesamtpapier anschaut. Ich habe mich darauf konzentriert, mir das anzugucken, was das Titel auch hergibt. Der Titel der diesjährigen Befragung lautet nämlich Gemischte Gefühle, Thüringen nach der Flüchtlingskrise und beschäftigt sich hauptsächlich mit der Frage, wie empfinden und wie sehen die Thüringerinnen und Thüringer in Anführungszeichen eben die Flüchtlingskrise. Und dabei habe ich jetzt einfach mal ein paar Zahlen rausgesucht. Und zwar, insgesamt gibt es eine deutliche Mehrheit, nämlich 58% der Thüringerinnen und Thüringer befürchten hauptsächlich, dass die große Zahl von Flüchtlingen und Asylsuchenden irgendwie sozusagen Probleme mit sich bringen könnte. Im Gegensatz dazu haben nur 24% hauptsächlich Hoffnungen, dass es mit den Geflüchteten irgendwie alles gut läuft, dass es sozusagen die Krise bewältigt wird. Das zeichnet also insgesamt eher ein Bild, dass die Menschen hier in Thüringen, wie gesagt, eher skeptisch sind, was die Lage gerade angeht. Und 18%, bei denen heißt es, dass sie sowohl Hoffnungen als auch Befürchtungen haben. Das ist auch so ein bisschen das Grundfazit der Studie. Die Autorinnen und Autoren sagen so allgemein, das politische Klima in Thüringen ist eher ambivalent. Es gibt sowohl viele Menschen, die sich sozusagen positiv äußern, die sagen, sie sehen zwar Probleme, aber finden auch, dass diese Probleme bewältigbar sind. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch eine nicht zu verachtende Zahl an Menschen, die sich nicht so ganz wohlfühlen sozusagen. Die sagen, nee, die Lage mit den Flüchtlingen und Asylsuchenden ist nicht so rosig, wie es uns vielleicht auch von der Politik vorgesagt wird. Dabei ist es sehr interessant, dass es sehr unterschiedliche Gruppen an Menschen gibt sozusagen, die eben diese Befürchtungen äußern. Um ein paar Beispiele zu nennen, es gibt zum Beispiel hauptsächlich Misstrauen gegenüber der Situation oder den Geflüchteten von Menschen, die selber gar keinen persönlichen Kontakt haben mit Geflüchteten. Dabei spielt auch eine Rolle, ob die Menschen zum Beispiel berufstätig sind oder arbeitslos, ob sie älter oder jünger sind. Das kann man natürlich alles im Detail nachlesen. In der Studie, was ich ganz spannend fand, war auf jeden Fall auch der Punkt, dass Frauen tendenziell besorgter sind als Männer und dass ein Argument immer in der Debatte darum, inwiefern Menschen Angst vor dem Fremden, vor dem anderen oder vor aktuellen Krisen sozusagen haben, ist ja ganz häufig auch, was uns auch hier konkret als GEW sozusagen betrifft, inwiefern spielt Bildung eine Rolle. Und ein Ergebnis der Studie ist auf jeden Fall, dass Bildung, also der Bildungsabschluss, der wird eher erhoben, keinen signifikanten Einfluss auf eben die Wahrnehmung von Sorgen oder Chancen hat.
Johanna, wir haben jetzt gesprochen über Flüchtlinge, über Sorgen und über die Thüringer und Thüringerinnen bzw. ihre Einstellung. Und das liegt der Titel des Thüringen-Monitors ja auch nahe. Aber nichtsdestotrotz ist das ja nicht alles. Es geht auch viel um Rechtsextremismus, um die zugehörigen ideologischen Bausteine, Antisemitismus, Rassismus. Und was steht denn darüber im Thüringen-Monitor?
Also das Hauptfazit ist auf jeden Fall, dass es auch überraschend war für die Autorinnen und Autoren, dass der Rechtsextremismus, wenn man so möchte, mit den Ideologieelementen, die du gerade genannt hast und weiteren, auf jeden Fall rückläufig ist. Also es ist nicht so, dass sozusagen die aktuellen gesellschaftlichen Lagen eine extreme Radikalisierung sozusagen hervorgerufen hat. Nichtsdestotrotz bleiben auch rechtsextremistische Aussagen relativ konstant vorhanden in der Gesellschaft. Nur als ein Beispiel habe ich hier, die Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maße überfremdet. Das ist eine Aussage, der wiederum die Thüringerinnen und Thüringer zustimmen konnten in verschiedenen Facetten. Und 52% haben dem zugestimmt oder sehr stark zugestimmt. Und das ist natürlich eine Aussage, die spricht von ganz viel Ängsten und Befürchtungen, was aber erstmal den Zahlen nach nicht nachvollziehbar ist, weil in Thüringen, gerade auch im bundesweiten Vergleich, extrem wenig ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger wohnen. Also die Studie nimmt an, dass ungefähr, es gibt keine ganz aktuellen Zahlen, gerade mal 4% ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger hier wohnen. Und da kann man ja bei bestem Wissen und Gewissen nicht von Überfremdung sprechen. Ein Punkt, der mir auch noch aufgefallen ist, auch zum Thema was ist das andere und das Fremde, was sozusagen irgendwie Unbehagen hervorruft, ist ganz klar auch nicht nur, dass es überhaupt Menschen gibt, die aus anderen Ländern hierher kommen nach Deutschland oder nach Thüringen, sondern hauptsächlich auch der Islam sehr, sehr negativ konnotiert ist. Das ist eine weitere Erkenntnis. 86% der Befragten, also über drei Viertel, haben mindestens einer Aussage zugestimmt, die islamfeindlich ist. Und das spricht eben davon, dass viele Menschen auch wiederum, das lässt sich auch daran koppeln, viele Menschen gar keinen Kontakt zu Muslima haben und dementsprechend sich Ressentiments irgendwie reproduzieren.
Also mein Eindruck war nach der Lektüre auch, dass das Bild, was der Thüringen Monitor zeichnet, ein sehr, sehr vielschichtiges ist und das nicht selten auch die Widersprüchlichkeiten in einer solchen Erhebung aufzeigt, aber das trägt ja definitiv zur Erkenntnis bei, würde ich sagen. Und das unter anderem auch, das sollte man vielleicht im Hinterkopf haben, dass die Zahlen, die wir hier verhandeln, natürlich auch nur ein rein qualitatives Maß sind, also wenn wir jetzt über die Intensivierung rechter Straftaten nachdenken. Und ich glaube, dazu gab es auch einige Diagramme, dass das Gewaltpotenzial vor allen Dingen am rechten Rand zunimmt, das also relativ schwer zu erfassen mit einer einseitigen, mit einer Bewertung der bloßen Aussagen. Johanna, was mir selber aufgefallen ist bei der Lektüre des Thüringen-Monitors, wie du vorhin schon gesagt hast, sind die Gesamtzahlen rechtsextremer Einstellungen in Thüringen rückläufig. Nichtsdestotrotz gibt es auf jeden Fall mehrere Stellen, die von den Autoren zumindest also in meinen Ohren relativ alarmierend klingen. Dabei geht es auch nicht nur um Rassismus und Antisemitismus, sondern auch um antidemokratische Einstellungen. Zum Beispiel schreiben sie, dass über 70% der Befragten der Aussage zustimmen, dass in unserer Demokratie die Anliegen der Menschen nicht mehr wirksam vertreten werden. Über diese Diagnose besteht ein breiter gesellschaftlicher Konsens mit Mehrheiten in allen Altern, Berufs- und Bildungsgruppen. Daraus entsteht also für mich das Bild, dass das Positionen, die normalerweise den rechten Rand dominiert haben, inzwischen in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Hast du diesen Eindruck auch?
Ja, und das spiegelt natürlich genau das Aufgabenfeld der GEW und auch aller Menschen, die insgesamt an Bildung in Thüringen interessiert sind, wieder. Nämlich die Frage danach, wie können wir den Menschen sozusagen wieder näher bringen, die Demokratie selber auszugestalten, Vertrauen in die Institutionen haben, beziehungsweise wo sehen wir vielleicht selber Probleme, wo können wir auch selber an die Politik herantreten und Forderungen stellen, sei es für irgendwelche Aktionsprogramme, LAP-Gelder oder ähnliches. Also ich würde da auf jeden Fall drei verschiedene Maßnahmenblöcke sozusagen vorschlagen, was man jetzt mit diesen Erkenntnissen des Thüringen-Monitors machen kann. Wie gesagt, auf der einen Seite, was gibt es für pädagogische Handlungsoptionen oder wo gibt es auch noch Probleme? Die müssen ganz klar formuliert werden, die müssen angegangen werden. Da können alle sich ihre eigene Praxis anschauen und ihre eigene Institution, in der sie vielleicht auch arbeiten, um eben, wie gesagt, dieses Demokratiefeindliche irgendwie anzugehen und zu bearbeiten. Hand in Hand geht damit meines Erachtens das zivilgesellschaftliche Engagement, dass die Probleme oder die doch auch kritischen Ideologieverschnitte, die zu finden sind, auch in der Öffentlichkeit angegangen werden, dass beispielsweise auf die Straße gegangen wird oder auf anderen Arten und Weisen versucht wird, dem etwas entgegenzusetzen und eine positive oder alternative vorgetragen wird. Und nichtsdestotrotz, wie gesagt, gerade auch als GEW vielleicht wäre das eine Option, die politischen Maßnahmen, sei es durch irgendwelche Förderprogramme, Geldtöpfe oder ähnliches, auch immer wieder daran zu erinnern, wo gibt es Probleme und wo sehen wir als demokratieliebende Thüringerinnen und Thüringer auch die Möglichkeiten, eben diese Erkenntnis aus dem Thüringen-Monitor anzugehen.
Für die Hörer und Hörerinnen, die das gerne nochmal genau nachlesen möchten, das war jetzt eine große Dichte an Informationen, soll verwiesen sein auf die Seite des Instituts für Soziologie an der Universität in Jena, http://www.soziologie.uni-jena.de/thüringen-monitor-html.
In Erfurt zu hören auf 96,2 MHz auf Radio Frei.
Das war Bildung in Thüringen für den Monat November. Heute hatten meine zukünftigen Kolleginnen und Kollegen Gelegenheit, sich hier ein bisschen einzuarbeiten. Und ich danke deshalb nochmal ganz herzlich Jana Bonn, Johanna Sens und Felix Heubaum für ihre Beiträge. Wir hören uns dann wieder am ersten Donnerstag im Monat Dezember. Und dann werden wir uns beschäftigen mit Waldpädagogik und haben dazu eine Expertin eingeladen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer. Und wir verabschieden uns jetzt mit den Modern Pitch mit Boy, Girls, Toys and Words.
To feel.